Ja, herzlich willkommen wieder zum Private Investor Relations Podcast auf Audio CD.at. Dieser Kanal ist presented by Zira, EY und Wikifolio mit dem investierbaren Austria 30 Private IR Portfolio. Mein Name ist Christian Drastil und heute habe ich ein Thema aus unserem ersten Monthly Main Event zusammengefasst. Gregor Rosinger erklärt, welche Vorteile ein Listing im Vienna MTF für Unternehmen hat. Das Gesagte gilt natürlich weitgehend auch für andere MTF-Märkte. Und los geht's. So, ich spiele nochmal meine Musik. Gleich für den ersten ganz, ganz großen Zwischenpunkt. Lieber Gregor, ich habe es anmoderiert gehabt. Wir warten auf IPOs, aber wir bekommen Listings. Und die Listings, die kommen in erster Linie aus deiner Schmiede, sage ich jetzt mal dazu. Sprechen wir darüber, ich glaube, das ist im Markt fast überhaupt nicht bekannt, die Vorteile von Listings für Unternehmen jetzt versus IPO.
Ja, grundsätzlich, man muss vielleicht einmal Folgendes dazu sagen, dass die reinen Technical Listings nichts Neues sind. Ich bin seit 1985 im Finanzgeschäft tätig, habe in der Zwischenzeit 73 Unternehmen weltweit an die Börse gebracht, über 400 Kapitalmarkttransaktionen erfolgreich umgesetzt. Und in meiner Erfahrung mit über 40 Jahren, ich bin damals mit 19 bei uns in der Familie eingestiegen, ins Family Business, was immer ein Finanzgeschäft war. Und die Erfahrung war langfristig, dass rund 50% der Unternehmen aus ganz anderen Gründen an die Börse gehen, als die Absicht, Kapital aufzunehmen. Das ist etwas, was in der Allgemeinheit überhaupt nicht bekannt ist. Die Tendenz ist eher steigend. So, deine Frage zielt wahrscheinlich darauf ab, was machen diese 50%, was wollen die erreichen mit einem Börsenlisting? Einer der wesentlichsten Punkte ist die Ermöglichung der Nachfolgeregelung. Warum ist eine Nachfolgeregelung über eine Börse interessant? Man stelle sich jetzt zum Beispiel einen Unternehmer vor, der hat mehrere Kinder. Ein Kind arbeitet im Unternehmen mit, vielleicht schon in der Geschäftsleitung, ein anderes Kind ist beruflich erfolgreich, braucht kein Geld, aber versteht im Prinzip das Geschäftsmodell des Unternehmens nicht, weil ganz andere Ausbildung, ganz ein anderer beruflicher Schwerpunkt. Und dann gibt es den Dritten oder die Dritte, die Geld braucht, weil sie etwas starten möchte. So. Der klassische Fall einer Unternehmensgruppe, die aus GmbHs besteht, ist, dass dann entweder entsprechend hohe Kredite aufgenommen werden müssen, dass das eine Kind rausgezahlt wird, oder dass generell die Banken dann sagen, ui, da haben wir aber ein Problem damit, wir brauchen zusätzliche Sicherheiten, oder die Banken kommen auf die Idee und sagen, ja, verkauft doch bitte die Immobilien, die Betriebsimmobilien an irgendeine Leasinggesellschaft von uns und mietet es zurück oder was auch immer. Jedenfalls Faktum ist, in vielen dieser Fälle wird die Wertschöpfungskette zerstört.
Mhm. Unternehmer kann ja auch gleitend aussteigen dann, oder?
Genau, aus dem Unternehmen. Genau, nur die Thematik ist ja beim Börsenlisting, kann er gleitend aussteigen, dort also im Fall der GmbHs nicht. Mhm. Die Wertschöpfungskette kann ich dann erhalten, wenn ich das Unternehmen unter eine AG packe, die AG-Liste, dann hat man nämlich die Möglichkeit, dass das eine Kind das aussteigen möchte, weil eben der zum Beispiel ein Schönheitschirurg ist und eine Schönheitsklinik kaufen möchte. Ein realer Fall, den wir gehabt haben. Das ist
eine gute Idee eigentlich, ne?
Ja, das war Maschinenbauunternehmensgruppe, genau. Und der Sohn, das schwarze Schaf, war halt ein junger Universitätsdozent der Medizin und wollte eine Schönheitsklinik. Naja, er hat dann einen Teil seiner Aktien verkaufen können nach dem Listing, damit seine Schönheitsklinik entsprechend auch ausbezahlen können und hat damit auch seine Ziele erreicht. Gleichzeitig ist aber unter der AG die gesamte Wertschöpfungskette halten geblieben, und zwar mehrheitlich im Familienbesitz. Das heißt, diese Unternehmen gehen an die Börse, weil sie Familienunternehmen sind und damit die Wertschöpfungskette im Familienbesitz bestehen bleibt. Das ist ganz etwas anderes, als die meisten glauben. Die meisten glauben, man geht an die Börse und alles ist weg. In Wirklichkeit geht man an die Börse, damit das Vermögen im Familienbesitz bleibt. Ich spreche vor allem von den MTF-Märkten, wo ein wesentlicher Vorteil gegenüber den geregelten Märkten ist. In den MTF-Märkten gilt nämlich das sogenannte Übernahmegesetz nicht. Das heißt, im Erbfall oder im Übertragungsfall von Anteilen, auch wenn die 30%-Schwelle gerissen wird, braucht kein Übernahmeangebot gelegt werden. Und das ist auch der Grund, warum weltweit mittlerweile fast, also wenn man jetzt Börsengänge als Listings und als IPOs zusammen betrachtet, die Musik in den MTF-Märkten spielt. Mhm. Es ist spannend. Nicht das Thema der Regulierung, es ist tatsächlich das Thema des Übernahmegesetzes.
Gregor, ich mache mit dir wieder weiter. Jetzt habe ich dann ein Listing und dann habe ich auch Aktien. Und diese Aktien sind da durchaus auch etwas, mit dem ich etwas tun kann, auch wenn es gar nicht so viel gehandelt werden an der Börse, sondern ich kann die ja auch als meine Währung einsetzen.
Genau, richtig. Also wie du ja weißt, Christian, wir haben als Rosinger Group einige Südtirol-Unternehmen in den letzten 2 Jahren an die Börse gebracht, 3 Stück genau genommen. Und wenn du dir die Rigest AG zum Beispiel anschaust, ein IT-Unternehmen, ein profitables IT-Unternehmen, was Software as a Service macht und Marktführer in ihrem speziellen Fachbereich ist, die setzen das tatsächlich die Aktie sehr intensiv als Übernahmewährung ein. Du wirst, wenn du die Ad-Hoc-Meldungen verfolgt hast, entsprechend gesehen haben, dass es Kapitalerhöhung durch Einbringung von Aktien gegeben hat. Das waren genau solche Themen, wo ergänzende Module, nenne ich es jetzt, die Unternehmen dargestellt haben, die in ihren Bereichen in der Nische auch sehr erfolgreich waren, teilweise ganz und teilweise eben mehrheitlich oder minderheitlich übernommen worden sind.
Mhm. Ich war mal bei einer Veranstaltung von dir eingeladen. Wo war denn das schnell? Weißt du das noch?
Ich mache viele
coole Veranstaltungen. Coole Locations in der Hofburg, glaube ich.
Das war in der Hofburg, das war, wo ich den Vortrag im Rahmen der Veranstaltungsreihe der SEKIT im Rahmen der OSCD
genau, das da war ich so urstolz, weil ich ein OSCD-Schild gehabt habe, mit meinem Namen drauf sogar. Und da habe ich mal was notiert. Eine investierte Beteiligungsgesellschaft spart sich für ihre börsennotierten Beteiligungen den Impairment-Test. Kannst du das für die Hörerinnen und Hörer nochmal hervorholen?
Ja, es ist relativ einfach zu erklären. Also wenn jemand eine professionelle Struktur hat mit Beteiligungsgesellschaften, mit Beteiligungsholdings, so wie wir als Rosinger Group haben, dann müssen wir über Beteiligungen, die nicht börsennotiert sind, entsprechend jedes Jahr checken, ob die Beteiligung noch diesen Wert erfüllt, zu dem wir eingekauft haben. Und dafür ist im Regelfall ein einfaches Gutachten erforderlich, was Wirtschaftsprüfer machen. Und dort würde dann auch herauskommen, wenn die Beteiligung weniger wert wäre, wie hoch ist der Wert tatsächlich von dieser GmbH, wie viel muss abgeschrieben werden. So, das Ganze ist relativ kostenintensiv. Ein Impairment-Test von einer Unternehmensgruppe, die 2, 3 Beteiligungen hat. Und das ist üblich, wenn man eine Beteiligung eingeht, dass diese Beteiligungen dann auch Tochtergesellschaft haben. Kostet gut einmal 40.000, 50.000 Euro. Und ich habe in den 80er Jahren wahrscheinlich, hast du das schon irgendwo mal gehört, den Begriff geprägt, wo ich gesagt habe, ich fahre lieber Maseratis und Ferraris selber.
Du hast mir's erzählt, genau.
Ja, und kann sein, ja. Und zahle nicht damit die Wirtschaftsprüfer.
Ja.
Und das denke ich heute auch noch. Und deswegen empfehle ich oder zwinge ich die Unternehmen, wo wir beteiligt sind, an der Börse.
Die Listing-Geschichte, und es gibt ja nicht nur Aktien, sondern die Aktie, die kann ja auch eine Basis für Wandelanleihen sein. Wie kann man das sehen in deinem Geschäft?
Ja, natürlich. Wir haben immer wieder Unternehmen, die wir an die Börse bringen und wo im Nachgang dann entsprechend Wandelanleihen begeben werden. Ich erinnere nur zum Beispiel an die UCO Microshops AG, ein Unternehmen, das wir auch an die Börse gebracht haben.
Haben ersten Aktientag dabei gehabt, ja,
mit einem guten Vortrag. Ja, richtig. Und auch die haben mittlerweile eine Wandelanleihe, eine kleine Wandelanleihe begeben, wo es eigentlich darum gegangen ist, mehr oder weniger eine Kundenbindung für ihr Automatengeschäft darzustellen. Das hat recht gut funktioniert. Es ist immer eine Frage, eine Wandelanleihe, für wen ist es richtig? Wenn ich jetzt eine entsprechende Kundenbindung haben möchte, zum Beispiel kann eine Wandelanleihe spannend sein. In bestimmten Marktbereichen, zum Beispiel wenn das Unternehmen nicht weiß, ob sie das Kapital in einigen Jahren noch brauchen wird oder ob sie das Kapital zurückzahlen möchte, auch dann kann eine Wandelanleihe interessant sein. Also es ist ein spezielles Produkt, das Vorteile haben kann, aber nicht für jeden vorteilhaft ist.
Ich darf dir auch noch zum Geburtstag gratulieren, wenige Tage her. Und du hast ein Drittel der zweiten Halbzeit, wenn ich das jetzt so hochrechne, bleibst du auch noch in der Firma, hast du gespielt?
Nein, ich bleib länger in der Firma. Du spielst
die,
wahrscheinlich
die 20 Jahre. Ja, wenn du Halbzeit 20, 60, dann haben wir...
Nein, die 20 Jahre ist erhöht. Ja. Die Hörer wissen das wahrscheinlich, ich bin 60 geworden, also für mich ist das de facto, die erste Halbzeit ist vorbei, Pause gibt es keine, die zweite Halbzeit beginnt noch, dann gibt es die zweimalige Verlängerung und das Elfmeterschießen, weil mein Vorbild ist ja der Erwin Kahn, der mit 109 Jahren... Erwin Kahn, das ist ein amerikanischer Finanzinvestor gewesen, ja, der mit 109 noch jeden Tag in sein Unternehmen hineingegangen ist. Und dann verstorben ist, auch am Arbeitsplatz, nachdem er einen Deal gemacht hat. Und ich sehe das auch irgendwo so vor mir.
Muss aber also, nicht, ohne Sterben geht's auch, oder?
Irgendwo wird man sterben müssen, aber im Prinzip diese 20 Jahre, wo ich mich jetzt committed habe, dass ich CEO der Rosinger Group mindestens sein werde oder bleiben werde, liegt einfach daran, weil ich davon ausgehe, dass in 20 Jahren meine Tochter ihre eigene Firmengruppe parallel aufgebaut haben wird.
Liebe Grüße an die Alexandra.
Ja, danke. Genau. Und dann werden wir uns vielleicht überlegen, ob die Rosinger Group vielleicht Gregor Rosinger Group heißt und die Alexandrinische Gruppe ist die andere oder sonst irgendwie. Das, da geht es wirklich nur darum, wie werden dann die nächsten 25, 30 Jahre nach den 20 Jahren die Benennung sein.
Mit Verlaub, meine Aussendung, ich habe geschmunzelt, sie passt zu dir, aber es ist auch ein Nachhaltigkeit, da auch diese Visibilität so weit in die Zukunft zu geben. Ne?
Naja, ich komme aus einer Familie, wo das einfach normal ist. Man macht seine Deals bis zum Tod und idealerweise stirbt man nach einem Notariat. Sagt. Also ich, wenn ich jetzt irgendwo mir was wünschen, wenn ich mir irgendwas wünschen könnte, ja, dann wäre...
Ich mache nie wieder einen Notariat, weil da stirbt man danach jetzt, ne?
Nein, noch ein Notariat sagt, wenn du denn alle deine Ziele erreicht hast, ja. Und du musst dir nur die Ziele hochstellen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, als Beispiel, ja, ich setze mir als Ziel, Rosinger Group ist der einzige Player im Finanzmarkt in Österreich und es ist halt dann schon Raiffeisen übernommen, also das Investmentbanking und das Investmentbanking der Erste Bank auch übernommen und im Firmenbuch eingetragen und das bringt man dann mit 109 oder 110 Jahren der Sekretär oder der Notar, ja dann hüpfe ich freiwillig in die Kiste.
Ich sage jetzt nichts mehr. Ja. Jetzt muss er nicht unbedingt, und ich komme nochmal auf die Listings zurück, ein Panzer das Ziel sein, was ich kaufen will, aber ich kann zum Beispiel...
Ja, momentan sind es momentan keine Panzer.
Du kaufst momentan keine Panzer, nein, aber angenommen Yacht, Sportwagen, Villa und so weiter, wenn ich mein Unternehmen verkaufe, dann kann ich mir das alles kaufen. Wenn ich aber an der Börse notiert bin mit Aktien, dann wird es nicht so leicht sein, mir diesen Luxus zu ermöglichen, sondern da gibt es aber auch Möglichkeiten. Ne?
Naja, es gibt natürlich den einen oder anderen Hauptaktionär oder Kernaktionär, der dann sein Aktiendepot verpfändet. Also egal, ob das eine Holding ist oder ob das eine natürliche Person ist, um damit entsprechende Anschaffungen zu machen. Also wenn das eine Holding ist zum Beispiel, dann kann die von ihrer börsennotierten Tochter oder Beteiligung die Aktien verpfänden, um damit natürlich dann zum Beispiel andere Investments einzugehen. Aber es gibt natürlich auch die liebe Männer, liebe Frauen, das gibt es ja mittlerweile beides, die ihre Aktien dann verpfänden, um sich einen Sportwagen zu kaufen oder die x-te Villa oder eine Yacht oder was auch immer. Ja? Mhm. Auch das hat seine Berechtigung.
Macht Jeff Bezos ja nicht anders.
Und der Musk macht es auch nicht anders, ja.
Inwieweit muss eine Aktie da liquide und fungibel sein, dass man es gut verpfänden kann, oder ist das Bankeneinschätzungssache ausschließlich?
Es ist im Prinzip die Frage, wie hoch die Bewertungsschwelle ist. Mhm. Wenn eine Aktie relativ illiquid ist, aber entsprechend valide von den Zahlen her, dann wird eben ein entsprechender Abschlag gemacht werden und sie wird mit einer entsprechend niedrigeren Quote angenommen. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber einer von unseren Kunden, die wir an die Börse gebracht haben in den letzten Jahren, auch in Wien, die haben zum Beispiel für weiteres Wachstum in der Holding in einem anderen Geschäftsfeld Aktien verpfändet. Ja? Mhm. Also das Wie gesagt, also keine Spekulationen. Es gibt ja viele solche Unternehmen, die man an die Börse gebracht haben. Aber einer hat das jetzt gemacht und die bauen ein anderes Geschäftsfeld eben auf.
Mhm. Nach Thyrsis vor Stuttgart, heuer liegt sogar ganz extrem knapp beisammen. Das eine ist ein B2B-Festival, das andere ist ein B2C-Festival. Ich glaube, du, Stefan, hast das schon gesagt, die größte Privatanlegermesse in der Dachregion. Ist das für dich jetzt in deiner Profession im Unternehmen oder für dich als Investor ein Thema, dorthin zu fahren?
Als Agenturbetreiber ist B2C eher weniger interessant, muss ich ehrlicherweise sagen, weil wenn wir einen Kundenauftrag hätten, ja, dann schon, aber nur um sie zu besuchen, macht das weniger Sinn. Da sind bei uns die B2B-Veranstaltungen spannender. Mhm. Letztendlich muss ich aber sagen, wir sind relativ wenig auf solchen Messen, weil es sehr zeitaufwendig ist und wir oft so eingespannt sind, dass wir kaum wegkommen, muss ich ehrlich sagen.
Ja. Gregor, ist das für dich was?
In Wirklichkeit nicht. Es ist ja so, dass unser Geschäft im Wesentlichen zu einem Zeitpunkt beginnt, wo die Unternehmensgruppe noch nicht in der Form einer AG ist, sondern meist eine Gruppe von GmbHs und GmbH und Co. KGs, einfach nur zur Einschätzung von den 73 Unternehmen, die ich weltweit an die Börse gebracht habe. Und das war nicht nur in Europa, da waren auch Unternehmen in Übersee dabei, waren zu dem Zeitpunkt, wo wir das Projekt gestartet haben, jeweils das Listing, sage ich jetzt, zu begleiten und nur 3 in der Rechtsform einer Aktiengesellschaft und 70 waren in der Rechtsform von GmbH orientierten Unternehmensgruppen, nenne ich es jetzt. Und wir arbeiten an weiteren Listings und auch die haben wir gestartet in der Rechtsform von Unternehmensgruppen in GmbHs, GmbH-Strukturen, losen Strukturen. Und somit ja, in Wirklichkeit für uns nicht relevant.
Hast du jemals eigentlich einen Fonds oder einen ETF gekauft, Gregor, oder machst du alles aktiv selbst?
Ich könnte zurückfragen, Fonds, was ist das? ETF, was ist das? Nein, Spaß beiseite, ich weiß natürlich, was das ist. Nein, habe ich nicht gekauft. Ich bin natürlich auch in einen REIT investiert, dass man entfernt das Fonds betrachten könnte. London Metric Property PLC, aber das ist was Richtiges.
Für die echten Hortenhund ist das, ne? Wir kommen dann schon langsam zum Ende dieses ersten Monthly Main Events, aber der Stefan zeigt so ein bisschen auf. Ich glaube, du hast noch eine Frage.
Ja, genau. Also mich würde interessieren, wie ihr zu euren Renditezielen kommt oder was ihr für Erwartungshaltungen habt.
Wenn die
ihr
Frage, schau den Gregor an. Ja,
ja, genau. Ich hätte den Gregor. Kopfkino. Also an den Gregor noch einmal die Frage, wie ihr da rangeht. Also bei euren Investments, die ihr dann nachher auch an die Börse bringt, wie kalkuliert ihr das? Was ist eure Erwartungshaltung? Wo muss das immer landen, damit es für euch interessant ist?
So, die Situation ist die, wir investieren ausschließlich eigenes Kapital. Keine externen Investoren, wir sammeln keine Investorengelder ein. Das bedeutet, ich betrachte viele von diesen Projekten strategisch bzw. industriell. Und das sehe ich natürlich auch immer wieder und ich schaue mir das auch ganz genau an, dass es Synergien zum Beispiel in der Wertschöpfungskette mit anderen bereits bestehenden Beteiligungen und dergleichen geben muss. Und wenn man sich meine Finanzinvestments anschaut, und du kennst wahrscheinlich den Rosinger Index Roskex, der am 01.01.2015 mit 1000 Punkten gestartet ist, jetzt bei 4750 ungefähr steht, wenn du das linear runterrechnest, dann kommst du irgendwo in einer Größenordnung von 25-30%. Habe noch nie ein negatives Jahr gehabt, muss ich auch dazu sagen, das sind aber nur die Finanzinvestments. Bei dem, wo wir wirklich industriell Konzernstrukturen bauen und das Ganze dann listen, da sind auch mehrere 100% drin.
Das heißt, man kann sich bei dir beteiligen?
Nein.
Leider nicht?
Nein, ich bin froh, wenn ich mein Kapital dort anbringe.
Also nicht so wie Berkshire Hathaway wäre zum Beispiel?
Nein, wir sind das Gegenteil davon. Wir haben auch keinerlei Finanzverbindlichkeiten, keinerlei Bankschulden, keinerlei Anleihen emittiert. Das heißt, also wir sind total eigenfinanziert mit dem Kapital von meiner Familie und von mir. Konkret hauptsächlich von mir, weil in Summe habe ich 87,5% Anteile konsolidiert durchgerechnet. Wir sind ein deutscher Finanzkonzern. Meine Familie ist seit 1530 im Finanzgeschäft tätig. Da hat sie natürlich schon was ansammeln können.
Ja, danke Gregor für die Einreihungen, Erklärungen, welche Vorteile ein Listing im Vienna MTF für Unternehmen hat. Das Ganze war Part vom ersten Monthly Main Event und das ist natürlich in den Shownotes verlinkt. Tschüss und Baba.